Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Im Netz ist nichts umsonst. Auch kostenlose Angebote von Facebook, Twitter oder Google, die bezahlen wir mit unseren Daten. Wissen wir eigentlich. Aber so richtig interessiert uns das häufig eigentlich nicht. Jetzt könnte man ja auch argumentieren, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn uns die Firmen dann Werbung anzeigen, die uns besser passt, weil die uns besser kennen. Dann bekommen wir nur noch Sachen angezeigt, die uns im Zweifel auch interessieren und erfahren vielleicht so auch von Schnäppchen, von denen wir möglicherweise sonst nichts mitbekommen hätten. Also am Ende alles gut? Wenn alles gerecht verteilt ist, dann schon. Das sagen die beiden Autoren vom Buch Das Digital. Der Titel erinnert nicht durch Zufall an Das Kapital von Marx. Ähnlich wie Marx den ökonomischen Mehrwert umverteilen wollte, müssen heute Informationen umverteilt werden, auf die alle gleichberechtigt zugreifen können. Das sagen die beiden Autoren von Das Digital, der Rechtswissenschaftler Viktor Mayer-Schönberger und der Journalist Thomas Ramge, der unter anderem für die Brand 1 und The Economist schreibt. Und Thomas Ramge ist heute Morgen zu Gast hier an deinem Sonntag. Moin Thomas.
Hallo, guten Morgen.
Informationen umverteilen. Vielleicht erstmal so zum Einstieg. Wie genau soll das funktionieren? Im Moment haben ja einige wenige Internetriesen unsere persönlichen Daten vor allem, ne? Und ich würde jetzt mal vermuten, die rücken die jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach mal eben so raus, oder?
Sagen wir so, sie rücken sie nicht freiwillig raus. Und wie es funktionieren soll, ganz klar, der Staat muss einschreiten. Der Staat muss seine quasi kartellrechtliche Kompetenz zurückgewinnen, indem er mal guckt, wie sieht eigentlich die Marktverteilung in digitalen Märkten aus. Dann wird er feststellen, wir laufen auf mindestens Oligopolstrukturen zu. Also wenige große Unternehmen teilen sich den Markt. In manchen Bereichen, zum Beispiel beim Suchmaschinenmarkt, haben wir de facto Monopolstellung. Und im Industriekapitalismus und im Finanzkapitalismus hat der Staat gesagt, nö, das geht nicht, wir brauchen Wettbewerb. Mhm. Wir sorgen dafür, dass Wettbewerb Innovation fördert, die Preise niedrig hält und so weiter. Und genau dieser Mechanismus, der kartellrechtliche Mechanismus, der bisher sichergestellt hat, zumindest wenn der Staat es wollte, dass Wettbewerb herrscht, der funktioniert in den digitalen Märkten heute nicht mehr. Und deswegen brauchen wir sowas wie ein Kartellrecht 4.0. In unserem Buch nennen wir das die progressive Datensharing-Pflicht, die großen Datenplayer in die Pflicht nimmt, einen Teil ihrer Daten, wenn sie eine bestimmte Marktdominanz erreicht haben, in Klammern auf dem Suchmaschinenmarkt annähernd 100% bei Google, ja, dass sie verpflichtet werden, ihre Daten mit Wettbewerbern zu teilen. Mhm. Also mit Unternehmen, die mit ihnen konkurrieren. Und zwar deshalb, um die Angebotsvielfalt für die Kunden oder für die Nutzer sicherzustellen.
Da stutzt man ja im ersten Moment, weil irgendwie heißt es ja immer, verteilt eure Daten nicht so sinnlos im Internet, passt so ein bisschen drauf auf, was ihr mit euren Daten macht. Und jetzt sagt ihr, jetzt sind die Daten, die jetzt schon mal von uns irgendwo in der Welt sind, die sind wertvoll und die sollten möglichst breit verteilt werden. Datenschutzrechtlich zuckt mein linkes Auge.
Mit Recht, vollkommen mit Recht, und so machen wir es nicht. Also die Daten, die geteilt werden sollen, sofern es um personenbezogene Daten geht, müssen natürlich anonymisiert oder pseudonymisiert geteilt werden. Nein. Im Übrigen ist es mit dem Datenschutz ein zweischneidiges Schwert. Es bevorteilt die Unternehmen, die bereits viele Daten haben oder die besonders erfolgreiche Dienste anbieten, weil dann passiert Folgendes, was wir alle kennen. Wir nutzen einen digitalen Dienst und klicken, ohne groß drüber nachzudenken, auf irgendwelche AGB. Und damit geben wir dann diesem einen Unternehmen gewissermaßen die volle Kontrolle über fast alle unsere Daten, zumindest alle Daten, die in diesem bestimmten Service relevant sind. Mhm. Insofern ist es jetzt in der Datenschutzdebatte schon quasi lange ein Thema, sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, dass natürlich nicht einzelne Unternehmen volle Kontrolle über unsere Daten bekommen, aber völlig klar, diese Idee, dass Daten mit Wettbewerbern geteilt werden, funktioniert nur unter den Vorzeichen der Anonymisierung. Mhm. Der Datenschutz darf nicht leiden darunter, das ist klar.
Dann lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Was würde das denn dann am Ende bringen, wenn es mehr Daten über uns gibt, auf die alle oder die es interessiert, zugreifen könnten?
Es würde Wettbewerb sichern. Es würde dazu führen, dass nicht, wie wir es jetzt in den ersten 20 Jahren der Informations- oder der digitalen Wirtschaft, die Situation entstanden ist, dass ganz wenige super starke Marktteilnehmer, meistens in Kalifornien ansässig, aber nicht nur, das kommen auch jetzt weitere aus Asien dazu, Monopolrenditen einfahren können, von denen die Industriebarone des 19. Jahrhunderts nur so hätten träumen können. Mhm. Und das Problem ist tatsächlich, also wann immer Monopole entstehen, passiert Folgendes. Erstens, die Nutzer haben keine Auswahl mehr. Die Services werden teurer, und teurer heißt in dem Fall nicht zwingend preislich teurer, wobei auch das vermutlich perspektivisch passiert. In dem Moment, wo ein Spieler in einem Markt, sagen wir im Musikstreaming, eine absolute Marktdominanz erhält, dann wird er auch seine Preise anziehen. Wir werden auch mal schauen, wie das im Onlinehandel läuft, der bisher die Preise in der Tendenz eher gesenkt hat. Aber was passiert, wenn wirklich Marktdominanz von einzelnen Händlern besteht, ob dann die Preise tatsächlich weiter nach unten gehen oder nach oben. Und der zweite und vielleicht fast wichtigere Aspekt ist, wo immer Monopolmärkte herrschen, sinkt die Innovationskraft. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, weil wir diese großen Datenspiele als besonders innovativ wahrnehmen. Mhm. Und das waren sie natürlich in dieser ersten Phase der Internetökonomie auch. Aber das muss nicht so bleiben. Innovation entsteht dann, wenn kluge Köpfe miteinander konkurrieren. Und wenn die Markteintrittsbarrieren, ökonomisch gesprochen, in einen Markt immer höher werden, dann verlangsamt sich Innovation. Das kann man in der Industriegeschichte immer wieder beobachten. Und wir haben zurzeit, wenn man auf die harten Daten guckt, glauben wir zurzeit, dass wir in einem wahnsinnig innovativen Zeitalter leben. Die Kennziffern für Innovation, sowohl in den USA als auch in Europa und auch in Deutschland, in den letzten Jahren sinken. Wir werden zurzeit über alle Branchen gerechnet weniger innovativ. Und das hat was mit Entwickeln von Superstars zu tun, die im Grunde keine Konkurrenz mehr fürchten müssen, weil sie eben Superstar-Firmen sind.
Also es würde mehr Konkurrenz bringen und uns Usern würde es mehr Auswahl bringen, möglicherweise günstigere Preise und mehr Innovation, also mehr kreative Ideen, mehr kreative Services am Ende, auf die wir zugreifen können, um das mal so ein bisschen aus der User-Perspektive zu schildern. Weil man kann sich ja auch fragen, okay, das ist ja schön und gut, wenn irgendwie mehr Konkurrenz entsteht, ist schön für viele Unternehmen, aber was bringt mir als User das am Ende so, ne?
Nee, Konkurrenz ist, okay, du hast recht, also für die dominierenden Unternehmen oder für die erfolgreichen Unternehmen ist mehr Konkurrenz nicht gut.
Klar.
Für das Startup, das sich anschickt, selbst irgendwann mal ein großer Goliath zu werden, das ist natürlich daran interessiert, dass die Daten zugänglich werden. Aber es gibt da einen entscheidenden Punkt, ne? Weil das hört sich so wahnsinnig ungerecht an. Also wir haben da innovative Unternehmen, denen gelingt es tatsächlich mit Daten Mehrwert zu bieten. Die bauen Plattformen, die wir nutzen gegen Daten und so weiter. Und da kann man auch aus Perspektive der Unternehmen sagen, was ihr da vorhabt mit der Pflicht zum Datenteilen, ist im Grunde ein komplett marktwirtschaftlich unfairer Eingriff, den ihr da vorhabt. Mhm. Da argumentieren wir, Moment, wir nehmen eigentlich nichts euch weg, was ihr innovativ geschaffen habt. Das wäre der Fall, wenn wir fordern würden, dass sie die Algorithmen offenlegen und teilen müssen. Das tun wir aber nicht. Diese Diskussion gibt es auch. Die halten wir aber falsch. Die Algorithmen oder auch die künftig immer stärker kommenden, aus Daten lernenden Systeme, vulgo künstliche Intelligenz, KI genannt, bei denen würden wir sagen, nein, alles, was die analytische Kernkompetenz eines Unternehmens ausmacht, also die Innovation, die Google aus der Fähigkeit, mit Daten klug umzugehen, ausmacht.
Zum Beispiel in der Suchmaschine.
Die wollen, ja, die selbst wollen wir nicht teilen. Aber wir wollen den Rohstoff, aus dem Innovation in Zukunft entsteht, nämlich die Daten teilen, und zwar deshalb, weil diese Daten gehören, insbesondere dann, wenn sie von Nutzern erzeugt wurden, eh nicht den Unternehmen. Die gehören uns, die Personenbezogenen gehören uns persönlich, definitiv. In der Masse und insbesondere dann, wenn sie als Masse genutzt werden können, gehören sie der Allgemeinheit. Und insofern würde ein Data Sharing auch im originären Sinn Unternehmen nichts wegnehmen. Und im Übrigen haben ja Daten oder digitale Daten, also Daten sind digitalisierte Informationen, einen erheblichen Vorteil. Wenn man sie teilt, gehören sie ja nicht plötzlich jemand anderes. Mhm. Jemand anderes darf sie mitnutzen. Das Unternehmen, das die Daten zunächst ursprünglich generiert hat oder mit seinen Nutzern generiert hat, das darf die selbstverständlich weiter nutzen. Mhm. Alles, was wir wollen, ist das Entstehen eines fairen Wettbewerbs auf datenreichen Märkten.
Ihr skizziert dann im Buch auch so ein bisschen, wie datenreiche Märkte aussehen könnten und wie sich dann möglicherweise auch Services in Zukunft verändern. Du hast gerade schon das Stichwort KI, also künstliche Intelligenz genannt. Das heißt auch praktische Anwendungsfelder, die dann vielleicht auch mehr möglich wären, weil man auf viel mehr Daten zugreifen könnte. Ihr redet von Algorithmen zum Beispiel, die viel mehr wissen, was wir eigentlich wollen. Also uns zum Beispiel beim Shoppen assistieren können, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also die Algorithmen alleine können es natürlich nicht wissen. Sie können es nur, wenn sie auf die richtigen Daten zugreifen und diese Daten sinnvoll auswerten können. Also es ist immer das Zusammenspiel von Algorithmen und Daten. Und bei der KI kommt ein dritter Aspekt hinzu, nämlich, dass diese Systeme immer besser werden, weil sie aus sogenannten Feedback-Daten lernen. Also sie bieten irgendwas an und merken dann, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, aber am nächsten Mal machen sie es besser. Das ist das Charakteristikum der neuen IT-Systeme, die gerade auf uns zukommen. Mhm. Die lernenden Effekte in diesen Systemen. Und was jetzt den Markt angeht, ist unsere Wahrnehmung, und die ist auch schon in der Gegenwart gewissermaßen abgesichert, dass der große Unterschied zwischen dem alten Industrie- und Finanzkapitalismus, der in vielen Bereichen ja nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, und dem, was wir den Datenkapitalismus nennen, ist der, dass Märkte viel besser funktionieren, weil die Angebotsseite kann viel besser mit digitalen Informationen, also mit Daten, beschreiben, was sie anzubieten hat, in feingliedrigen Dimensionen.
Im Gegensatz zum Stand jetzt, vielleicht können wir das auch gerade an der Stelle mal ganz kurz erklären, da habe ich nämlich auch erstmal gestutzt, als ich das gelesen habe. Jetzt sagt ihr, sind alle Informationen oder alle relevanten Informationen eigentlich im Preis gebündelt von einem Produkt, von einer Ware, die auf einer Seite angegeben wird. Vielleicht kannst du diesen Hintergrund nochmal so ein bisschen auseinanderzuppeln.
Das ist quasi so erstes Semester oder zweites Semester Volkswirtschaft, Preisbildungstheorie. Das Geld als solches hat drei Funktionen. Es hat zum einen die Funktion, Werte zu speichern. Zum zweiten die Funktion, Werte übertragbar zu machen. Funktion 1 und 2 hängen stark zusammen. Und die dritte Funktion ist die sogenannte Informationsfunktion. Die zahlt auf das ein, worauf du gerade anspielst. Nämlich idealtypisch, oder das idealtypische Beispiel ist der Aktienmarkt. Im Kern ist es so, dass wir davon ausgehen, oder dass die Wirtschaftswissenschaft davon ausgeht, dass in dem Preis einer Aktie alle auf dem Markt verfügbaren Informationen im Wortsinn eingepreist sind. Deswegen auch das Verbot zu Insiderhandel. Auf einem Aktienmarkt kann sich dann ein fairer Preis bilden, wenn alle, die auf diesem Markt handeln, zumindest theoretisch auf die gleichen Informationen Zugang haben und sich dann auf Basis dieser Informationen und der vielen Transaktionen auf dem Markt ein Preis bildet. Dieser Preis, diese eine Ziffer, Aktie kostet 100 Euro in diesem Moment, hat dann gewissermaßen alle Informationen auf dem Markt gespeichert in dieser einen Zahl. Das war historisch betrachtet wahnsinnig wichtig für Märkte. Wenn wir zurückgehen von einer Barter-Ökonomie, also Märkten, wo wir irgendwie ein Pfund Mehl gegen ein Küchenmesser, ein Jagdmesser getauscht haben, da war die Erfindung des Geldes eben nicht nur wahnsinnig gut und wichtig darin zu sagen, wir können jetzt irgendwie Werte abstrakt hin und her schieben, sondern die Theorie besagt, der Preis bildet ab, ist das ein gutes Produkt oder ist das kein so gutes Produkt. Und das hat, wie wir alle wissen, nie so wahnsinnig gut funktioniert. Der Preis ist selbst ein ziemlich simples oder ein ziemlich dämliches Signal und trotzdem, wann immer wir Transaktionen auf Märkten machen, schauen wir doch trotzdem hin. Warum? Weil wir als Menschen bis dato überfordert sind, wenn wir verschiedene Dimensionen vergleichen wollen. Stell mir mal vor, du magst gern süße Früchte und du magst gern, magst es gern saftig und du magst gern Öko. Also kaufst gern Bioprodukte. Das sind deine drei Präferenzen. Jetzt reden wir nur über drei Dimensionen. Und dann kommst du in den Supermarkt und da gibt es eher saure Äpfel, die aber bio sind und saftig. Und es gibt Bananen, die sind nicht bio, aber sie sind süß. Und jetzt beginnt, beginnt bei dir im Kopf ein Abwägungsmechanismus, der ja nicht so funktioniert, dass du irgendwie ein Excel-Sheet raussuchst und überlegst, Moment, welche Dimension meiner Präferenz wäge ich jetzt gegen welche andere wie ab? Und schon in dieser Situation guckst du sofort auf den Preis. Der Preis gewissermaßen ist eine Krücke auf Märkten. Er hilft uns, Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese Entscheidungen oft falsch sind. Oder im Nachhinein sich als eigentlich, das trifft gar nicht meine Präferenzen. Und der Witz an datenreichen Märkten ist jetzt, wir haben plötzlich Systeme, wir haben Anbieter, die können ihre Präferenzen genau beschreiben in Daten. Wir haben auf der anderen Seite, bald werden wir es haben, virtuelle Kaufassistenten, die eben unsere Präferenzen kennen und uns dann helfen, ruckzuck ein besseres Matching von Angebot und Nachfrage herzustellen, das eben nicht mehr so extrem, wie wir das bis heute tun, auch wenn wir uns das oft nicht eingestehen, auf den Preis schauen. Ja. Und das bedeutet im Endeffekt, dass datenreiche Märkte unter Umständen, oder das ist unsere Hoffnung und auch unsere These und wir sehen die Ansätze dazu, den Kapitalismus intelligenter machen und besser machen und damit auch nachhaltiger machen, weil durch intelligenteres Matching von Angebot und Nachfrage Ressourcen vor allen Dingen knappe Ressourcen effizienter verteilt werden können. Im Idealfall werden wir durch diese virtuellen Assistenten, und wir reden jetzt nicht natürlich über Verbrauchermärkte, sondern über den gesamten Markt als solches, vor allen Dingen die Unternehmen untereinander machen, also die sogenannten B2B-Märkte sind ja noch viel wichtiger, nämlich Faktor 4 bis 5-mal so wichtig wie Verbrauchermärkte, werden wir es hoffentlich hinbekommen, weniger zu kaufen, aber dafür exakter zu kaufen und exakter Transaktionen zu machen, sodass wir erhebliche Einspareffekte haben bei den Ressourcen. Und der Preis selbst wird nicht mehr so dämlich sein und wird nicht mehr so oft in die Irre führen.
Das klingt nach einer wahnsinnig spannenden Utopie. Vielleicht bleiben wir noch, auch wenn die B2B-Märkte die wichtigeren sind, noch einen Moment in dem Verbrauchermarkt, in dem wir uns alle ja bewegen. Das heißt, damit wir das alle richtig verstehen, das, was ich mache, wenn ich mir ein neues Handy kaufen will und ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt haben will, und dann fange ich an zu suchen und zu recherchieren und gucke auf den Preis und gucke mir die Angebote an und recherchiere da auch gerne mal einen Monat oder zwei. Das mache ich mit allem, was ich neu kaufe.
Ja.
Das kann ich mir möglicherweise in Zukunft sparen, weil so ein intelligenter Kaufassistent die Entscheidung irgendwann viel besser treffen kann, als ich das tun würde anhand des einen Faktors Preises plus den 3, 4 Fakten, die ich vielleicht nebenher dann als Option in meinem Kopf habe, die wichtig für mich sind.
Das Beispiel Handy ist brillant. Das ist uns im Buch nicht eingefallen.
Also nein, das Obstbeispiel hast du auch schon gebracht.
Ja, nein, aber das ist wirklich brillant. Und zwar deshalb, weil ja das Handy tatsächlich aufzeichnen kann, was deine Präferenz ist. Das Handy weiß ja viel besser, wie genau du das Handy nutzt. Das Handy weiß genau, wie viel Social-Media-Aktivitäten du auf dem Handy hast, wie oft du die Kamera benutzt, wie wichtig dir Fotografie offenkundig ist, wie wichtig für dich nach wie vor die Sprachfunktion ist und so weiter. Und du selbst hast davon eine intuitive Einschätzung, aber das Handy, also wenn es eine App gäbe, die das einfach sauber aufschlüsselt und diese Daten an einen virtuellen Kaufassistenten weiterleitet, weiß es ganz genau. Mhm. Das heißt, das Handy kann dir eine evidenzbasierte Empfehlung geben. Und noch besser, wenn dieses Handy dann auch noch vielleicht Zugang zu deinem Kaufverhalten hat, weiß es, ob es in dieser Produktkategorie Technik, ob du da eher preissensitiv bist, also ne, ob du gewissermaßen Angst, also dass es dir wichtig ist, weil du mit einem kleinen Budget unterwegs bist, dass es dem Handy auch wichtig ist, tatsächlich in diesem Fall nach einem günstigen Preis zu suchen. Oder ob du, was jetzt Elektronik angehst, eher weniger preissensitiv ist und es nicht so stark auf den Preis achten muss.
Also wäre mein Handy eigentlich perfekt geeignet dafür, mir ein neues Handy zu besorgen.
Das ist der Witz dabei. Und das ist in der Tat brillant und im nächsten Buch. Also ich werde das jetzt auf vielen Podiumsdiskussionen als Beispiel bringen und ich werde es im nächsten Buch dann, glaube ich, also wenn es eine Neuauflage geht, werde ich den Viktor Mayer-Schönberger davon überzeugen, dass wir das unbedingt da reinpacken müssen und wir werden dich dann in der Danksagung erwähnen.
Das wäre doch freundlich. Schöne Grüße an der Stelle. Aber wie viel Entscheidung habe ich denn am Ende dann noch selber? Also das klingt ja auch so ein bisschen nach, also ich weiß einfach gerne darüber Bescheid, was ich dann kaufe. So, das ist jetzt sowas, was ich mir antrainiert habe am Ende. Und ich weiß nicht, das wird in B2B-Märkten ja wahrscheinlich nicht deutlich anders sein. Also wie viel Kompetenz bleibt mir dann am Ende noch übrig? Ist es nicht am Ende auch ein Kompetenzverlust, wenn ich noch Software überlasse, Dinge für mich einzukaufen, die ich dann nicht mehr so richtig kontrollieren kann, wo ich am Ende nur noch sage ja oder nein oder vielleicht?
Total spannender Punkt. Also auch hier triffst du im Grunde mit deiner Frage ins Schwarze, denn das ist genau die Frage. Aus Daten lernende Systeme werden uns immer besser Ratschläge erteilen können. Und sie werden diese Ratschläge weniger subjektiv treffen, als wir das tun. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, welche Art der Entscheidung, in welchem Umfang wollen wir an Maschinen delegieren, die diese Entscheidung unter Umständen objektiv betrachtet besser treffen als wir. Mhm. Also ne, das fängt beim Banalen an. Und beim Handy wird man sagen, naja, nicht so wichtig, und bei kleinen Kaufentscheidungen, was weiß ich, wann du das nächste Mal Klopapier ordern würdest, sofern du es denn online orderst, das kannst du natürlich ohne Probleme und zwar auch selbst ohne Bestätigung der Maschine überlassen. Du automatisierst die Entscheidung, das Handy weiß, alle 3,5 Wochen brauchst du neues Klopapier, zumindest wenn du irgendwie 28 Rollen bestellst, und dann löst das System, der KI-Assistent, automatisch die Kaufentscheidung aus.
Aber ich finde, da an dem Punkt wird es total spannend, weil das könnte man ja so über die ganzen Dinge des alltäglichen Lebens sagen. Wenn ich eine KI habe, die kann ja relativ klar feststellen, was mag ich, wenn ich Lebensmittel einkaufe, was brauche ich, was ist möglicherweise jetzt alle. Also man könnte diesen ganzen Supermarktkram, den könnte man so in meiner Vorstellung, nach dem, was ich über euch gelesen habe, ja super einfach abschieben an irgendeine KI, die das alles für mich erledigt und die Sachen kommen dann halt Stück für Stück zu mir nach Hause und vielleicht probiert die auch mal was Neues aus und dann sage ich, nö, will ich nicht und dann macht die bis nächstes Mal irgendwas anderes. Aber dann gehe ich nicht mehr in den Supermarkt und das will der Supermarkt ja nicht, weil was im Supermarkt ja ganz häufig passiert, ist das, was ihr sagt, nämlich irrationale Käufe tätigen. Wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe, dann landen eine Million Sachen in meinem Warenkorb, die ich eigentlich gar nicht haben wollte.
Und die dann später im Mülleimer landen, womit wir bei dem Thema Nachhaltigkeit wären. Aber lass uns kurz, auch total valid, aber lass uns den ersten Gedanken kurz zu Ende führen. Ne?
Okay.
Weil die Supermarkt, also jetzt, du hörst dich jetzt auch so an, als du tendenziell bereit wärst, solche banalen Kaufentscheidungen gerne zu delegieren an eine Maschine, wenn sie die gut macht, weil sie im Grunde lästig sind. Spannender wird die Frage, würdest du auch einem System die Entscheidung überlassen, in welche Schule dein Kind gehen soll? Und jetzt täuscht dich mal, ne? Das hört sich so, würden wir so, auf keinen Fall, ne? Also, das Kind ist zutiefst menschlich und so weiter. Umgekehrt, überleg dir mal, und ich habe den Prozess jetzt auch irgendwie jüngst hinter mich gebracht, wie schlecht unsere Entscheidungen sind, wenn wir Menschen aus dem Bauchgefühl darüber entscheiden, auf welche Schule unser Kind gehen soll, oder noch dramatischer, zu welchem Arzt oder in welches Krankenhaus es bei einem Unfall soll, oder welchem Arzt vertrauen wir und welchem vertrauen wir nicht. Und dann kommen wir relativ schnell in die Bredouille, dass wir auf der einen Seite als Menschen natürlich sagen, wir müssen sehr, sehr aufpassen, welche Art der Entscheidungen wir an Maschinen delegieren. Aber die Sache ist nicht so einfach. Vertrauen wir einem KI-System, also einem aus Daten lernenden System, von dem wir wissen, dass es statistisch deutlich besser als die allermeisten Ärzte Krebsdiagnosen stellt? Oder beharren wir darauf, dass dieses System allenfalls ein Assistent eines Arztes sein darf und der Arzt muss dann darüber entscheiden, ob es dem Ratschlag dieses Systems folgt oder ja oder nein. Dann kommen wir langsam in Bereiche, wo es sein kann und wo es in manchen Bereichen nachweislich so ist, dass die letztendliche Entscheidung durch einen Menschen, entweder durch einen Experten wie einen Arzt oder durch uns selbst, das Ergebnis verschlechtert. Mhm. Das ist ein Punkt, der uns ganz, ganz wichtig ist und auf den es auch keine einfachen Antworten gibt und die haben wir im Buch auch nicht gefunden. Abstrakt können wir sehr leicht sagen, über den Grad der Assistenz muss immer der Mensch entscheiden. Dem würde ich auch immer sofort zustimmen. Mhm. Wir müssen für uns ein Gefühl entwickeln. Bei diesen Entscheidungen vertrauen wir unserem Bauchgefühl mehr als der kalten Algorithmik der Maschine. Aber wir kommen auch dadurch in eine ganze Reihe Bredouillen. Es ist eine Typfrage. Der Informatikstudent, der vielleicht schon von seiner ganzen Prägung her immer evidenzbasiert und rational und datenbasiert versucht hat zu entscheiden. Er sagt, klasse, endlich gibt es eine Technologie, die das besser kann als mein limitiertes Informatikergehirn. Der Student, das wäre jetzt ein Klischee, jetzt zu sagen, der Kunststudent, jemand, der grundsätzlich an seine eigene Intuition stark glaubt, der an das Bauchgefühl stark glaubt, der wird sagen, ich delegiere Entscheidung selbst dann nicht an die Maschine, wenn ich weiß, dass sie statistisch viel besser ist als ich selbst. Und es gibt, glaube ich, eine Kategorie von Entscheidungen, da werden die meisten von uns sagen, das werde ich niemals an eine Maschine delegieren. Und das sind die Entscheidungen, die auf unsere Identität zurückwirken. Also die Entscheidung, die darüber bestimmt, wer wir selbst überhaupt sind. Dazu gehört zum Beispiel die Berufsentscheidung. Da können wir vielleicht sagen, wir schauen, wir helfen uns von irgendeiner Jobmonster irgendwas oder LinkedIn-Algorithmus mal so irgendwie das Feld zu sondieren.
Aber umgekehrt könnte das ja schon durchaus der Fall sein. Ne?
Also da ist es sowieso.
Firmen, quasi Algorithmen benutzen, um den geeigneten Kandidaten rauszusuchen und da wirst du von einem Algorithmus eingestellt und nicht von einer Person.
Das kann Vor- und Nachteile haben. Ja, also das hört sich auch auf den ersten Blick so an, als ob das ja automatisch total ungerecht ist, aber vielleicht ist dieser Algorithmus viel weniger gender-biased. Vielleicht ist er viel weniger rassistisch eingestellt als die Person, die das seit 20 Jahren macht und von sich immer behauptet, ja, mir doch egal, ob der einen türkischen Namen hat, aber der türkische Name überraschenderweise landet dennoch immer auf Platz 2. Mhm. Also auch hier will nicht heißen, dass das automatisch der Fall ist. Es gibt umgekehrt genau diese Fallbeispiele, wo man weiß, dass aus Daten lernende Systeme quasi die Vorurteile des Menschen übernommen haben, weil sie in den Trainingsdaten, mit denen sie trainiert wurden, auch solche Biases, also solche Vorurteile drinsteckten. Nicht? Aber der Kern ist, oder der Punkt, den ich eben machen wollte, ist, was Entscheidungen angeht, die unsere Identität betreffen, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen maschinellen Entscheidungen und menschlichen Entscheidungen. Maschinen müssen mit ihren Entscheidungen nicht glücklich werden. Mhm. Die werden ja nie fühlen, was Glück ist. Aber wir selbst treffen mit unseren persönlichen Entscheidungen und vor allen Dingen denen, die unsere Identität ausmachen, eine Entscheidung über unser persönliches Glück. Und das heißt, selbst wenn es unter Umständen eine maschinell getroffene Entscheidung, die objektiv richtige ist, werden wir mit der unter Umständen überhaupt nicht glücklich.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es natürlich auch bei künstlichen Intelligenzen zu möglicherweise Fehlentscheidungen kommen kann, weil sie vielleicht falsche Dinge gelernt haben. So generell, wenn wir Entscheidungen künstlichen Systemen überlassen, da kann es ja auch auf digitalen Märkten ja durchaus zu Pannen kommen. Also alles, was digital ist, kann in irgendeiner Weise manipuliert oder angegriffen werden. Ist das nicht ein großer Schwachpunkt?
Das ist ein großer Schwachpunkt, das ist völlig klar. Das ist jetzt die Datensicherheit oder quasi die Fähigkeit, in diese Systeme einzubrechen. Kann man sagen, die gab es natürlich auch schon immer. Also das wäre dann der digitale Bankraub, von dem du redest, und der ist hochgradig ärgerlich. Man kann aber nur nicht behaupten, dass die Wirtschaftsgeschichte bis dato arm wäre an Fuck-ups in diesen Bereichen. Deswegen ist es jetzt erstmal nicht so, dass wir zwingend davon ausgehen müssen, dass die Welt eine schlechtere wird in Sachen Sicherheit, nur weil wir stärker mit digitalen Systemen arbeiten. Aber die zweite Frage oder die Frage, die dahinter steht, die du, glaube ich, stellst, ist die Frage der Manipulierbarkeit. Und die ist natürlich eine riesige.
Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt halt wirklich in so einem Markt denkst, den ihr ja aufzeichnet, und dann wirklich im B2B bist und dann Entscheidungen getroffen werden, die man vielleicht nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, also die von Menschen dann nicht mehr hundertprozentig, oder die Entscheidungsfindung, der Prozess nicht mehr hundertprozentig von Menschen nachvollzogen wird, dann ist das ja schon eine Gefahr, weil Manipulation möglicherweise erstmal auch gar nicht auffällt, oder?
Das ist so, aber das war natürlich auch schon immer so. Tendenziell hast du natürlich mit diesen aus Daten lernenden Systemen rein technisch die Möglichkeit, genau das aufzudecken, und zwar viel leichter als bisher. Ne? Also ein Großteil dieser künstlichen Intelligenzsysteme zurzeit verfolgen ja das Ziel der sogenannten Fraud Detection, also des Aufdeckens von Betrugs. Und insofern ist hier die Technologie, könnte sowohl in Händen des Verbrechers als auch in Händen des Polizisten sein. Aber die Manipulation, also die Gefahr zu Manipulation und die Gefahr zu größeren Marktfuck-ups in datenreichen oder in digitalen Märkten steigt immer dann, wenn auch hier, und da schließt sich der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, wenn kein Wettbewerb herrscht. Das heißt, mal angenommen, es gibt ein Unternehmen, das ist erfolgreich mit einem virtuellen Kaufassistenten, und dieser Kaufassistent wird immer breiter und gewinnt eine marktdominierende Schicht, und dann stellt sich heraus, der handelt gar nicht im Auftrag seines Nutzers, sondern im Auftrag eines großen Online-Händlers. Mhm. Also quasi dieser virtuelle Assistent agiert wie ein unlauterer Kaufmann. Mhm. Dann haben wir vor allen Dingen dann ein Problem, wenn es keine Alternativen dazu gibt. Mhm. Deswegen zieht sich dieser Gedanke, dass wir müssen den Wettbewerb herstellen, wie ein roter Faden durch unser Buch. Denn der gilt auch und vielleicht sogar vor allem für die digitalen Entscheidungssysteme, die in Zukunft immer wichtiger werden.
Im Prinzip haben wir solche Situationen ja auch jetzt schon. Wenn man sich Facebook anguckt, da muss man ja auch erstmal realisieren, dass wir halt nicht die Kunden von Facebook sind, sondern Werbetreibenden, und wir eigentlich nur das Mittel zum Zweck. So, ne? Also das kann man ja vielleicht ein Stück weit schon als kleine Vorstufe vergleichbar sehen.
Absolut. Und, ne? Und wenn du dir anguckst, die letzten Quartalszahlen von Facebook anguckst und siehst, wie unfassbar die Gewinne steigen und wie groß die Marktkapitalisierung, also der Aktienwert mittlerweile ist, da kommen wir natürlich in diese Monopoldiskussion rein. Mhm. Aber die wird vermieden und die verschärft sich gerade. Und dafür ist das Beispiel Facebook natürlich ein besonders gutes. Die verstärkt sich dadurch, dass diese Unternehmen oft so kapitalintensiv sind, dass sie jeden Wettbewerber, der aufkommt, schlucken können. Mhm. Und dann hofft man immer, dass im digitalen Wettbewerb es zumindest 2, 3 andere Alternativen gibt. Ja, und dann ist es aber einfach so, dass Facebook sich entscheidet, wenn sie merken, Messenger-Dienste werden wichtig, dass sie für eine 30-Mann-Bude oder ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, wie WhatsApp, einfach für jeden Mitarbeiter 1 Milliarde hinlegen. Und dann hat sich das Thema Konkurrenz in dem Fall. Mhm. Und diese Situation, die darf ein Staat, der sich als regulativ und als marktregulativ versteht, der glaubt, dass auch in datenreichen Märkten oder auch im Datenkapitalismus, wie wir es nennen, eine
Wettbewerbssituation bestehen bleiben muss. Das darf sich ein Staat nicht bieten lassen oder darf sich eine Staatengemeinschaft für die Europäische Union nicht bieten lassen. Und gewissermaßen, man hört immer wieder so raus, dass die Flinte schon ins Korn geworfen haben. Im Sinne, die sitzen da im Silicon Valley und im Zweifelsfall spielen sie Irland noch als Datenspeicherort irgendwie gegen den Rest der Union aus. Das ist die falsche Haltung. Der Staat muss seinen digitalen IQ erhöhen und selbst innovativ regulieren.
Das wäre der Weg dahin, wo ihr mit uns in dem Buch auch ein Stück weit hin wollt. Ihr prägt den Begriff digitale, soziale Marktwirtschaft. Vielleicht kannst du so zum Schluss des Gesprächs nochmal grob skizzieren, wie sieht die dann am Ende aus? Welche Rolle spielt dann in so einem Markt noch Geld? Welche Rolle spielen in so einem Markt dann überhaupt noch Unternehmensstrukturen, so wie wir sie heute aus unserer kapitalistischen Welt kennen?
Genau, also erstens, vielleicht vorab die Bemerkung, der Arbeitstitel für dieses Buch war Datenkapitalismus. Mhm. Also Viktor und ich wir kommen aus einer liberalen Denkschule. Wir sind keine Daten-Neomarxisten oder so, sondern wir glauben daran, dass die Marktwirtschaft in ihrer sozialen Ausprägung oder in ihrer ausgleichenden Ausprägung eine große Zukunft hat, wenn wir den Datenkapitalismus richtig gestalten. Und in diesem Datenkapitalismus werden datenreiche Märkte mit Hilfe dieser digitalen Vermittler viel effizienter koordinieren, als das bisher der Fall war. Das bedeutet, dass viele Dinge, die bisher von Firmen erledigt wurden, auf Märkten geschehen. Denn von oben betrachtet, wir haben zunächst immer erstmal die Wahrnehmung, dass Unternehmen auf Märkten agieren. Das ist natürlich A, richtig, aber es ist auch ein verkürzter Blick. Von oben betrachtet kann man sagen, dass Märkte und Unternehmen zwei konkurrierende Koordinationsmechanismen sind, wie wir Wertschöpfung und menschliche Aktivität miteinander koordinieren. Und das bedeutet langfristig, dass Unternehmen in diesem Datenkapitalismus mit seinen datenreichen Märkten, die so wahnsinnig gut Angebot und Nachfrage zusammenbringen, Firmen selbst eine weniger wichtige Rolle spielen. Und das Geld, das wird, wie vorhin schon angedeutet, das Geld wird es weitergeben. Wir glauben nicht daran, dass Daten Geld ersetzen. Was aber passiert, wird sein, dass Geld vor allen Dingen seine Rolle als Wertspeicher und Werttransfermöglichkeit behält, aber dass die Signalfunktion, die Informationsfunktion, die Geld bisher hat oder genauer gesagt, die der Preis bisher hatte, weniger wichtig wird und damit das Geld insgesamt auch etwas weniger wichtig wird. Immer natürlich jetzt in den Budgetgrenzen, die eine Person oder ein Unternehmen hat, weil das Budget wird es weitergeben.
Das Digital heißt das Buch von Rechtswissenschaftler Viktor Meyer-Schönberger und Journalist Thomas Ramge. Wenn euch das interessiert, man muss sich ein bisschen reindenken, aber wenn man das macht, dann eröffnet das eine sehr, sehr spannende Welt und einen sehr, sehr spannenden Blick auf eine mögliche Zukunft. Ein bisschen eingeführt hat uns heute Thomas Ramge hier in deinen Sonntag. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und uns mitgenommen hast auf diese Reise und einen schönen Sonntag dir noch.
Danke, dass ich da sein durfte.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.